Und teilweise gibt es Handwerker, die zahlen Reparaturen drauf. Typisches Beispiel, Handwerker ist ausgelastet. Sag ich ihm, erhöhe doch die Preise ein bisschen. Ne? Dann hast du mehr raus, kannst deinen Leuten mehr bezahlen, hast Potenzial für, ein bisschen mehr Potenzial für Fehler, ist doch für dich gut. Ja, ich bin ja schon der teuerste in der Region. Ja, du bist trotzdem ausgelastet. Auslastung ist nicht gleich Gewinn.
Früher gab es wenige Jobs und die Leute haben in Anführungsstrichen Schlange gestanden, um bei einem Betrieb zu arbeiten. Heutzutage gibt es einfach sehr, sehr viele, sehr viel Bedarf an Mitarbeitern. Und die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Was bedeutet das? Ich muss den Job und den Arbeitgeber
attraktiv
machen. Ich muss den Arbeitgeber attraktiv machen. Wenn man das erstmal versteht, dann muss man sich bewusst machen, okay, was habe ich denn zu bieten eigentlich? Was kann mein Arbeitgeberprodukt eigentlich? Ist das ein gutes Arbeitgeberprodukt?
Herzlich willkommen beim ISOTEC Handwerkskompass, dein Podcast zur Steigerung der Attraktivität im Handwerk. Tauche ein in fesselnde Gespräche, unterschiedliche Perspektiven und lass dich von spannenden Themen begeistern. Gemeinsam mit tollen Gästen beleuchten wir Chancen und Herausforderungen und decken auf, worauf es den Machern von morgen wirklich ankommt. Gestalte mit uns die Zukunft des Handwerks und werde Teil der Veränderung, die wir dringend brauchen.
Hallo und herzlich willkommen zum ISOTEC Handwerkskompass Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen führen wir die Folge von vorhin oder von letztem Monat fort. Jetzt für uns von vorhin, weil ihr seid immer noch da. Alex und Marvin, schön, dass ihr auch die zweite Folge mit uns macht, dass ihr weiterhin hier seid und nicht gerade weggelaufen seid. Fantastisch. Wir hatten im vorigen Podcast ja schon gesagt, was ihr eigentlich macht. Ja. Jetzt kommt so ein kleiner Werbetrick. Hört doch mal in die Folge von vorher rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir haben versprochen, dass wir die beiden Punkte, die ihr euch als Mission Statement oder als Vision eigentlich auf die Fahne geschrieben habt, in der zweiten Folge, also der heutigen Folge, uns nochmal beleuchten, nochmal anschauen und vielleicht in den einen oder anderen Aspekt reinschauen. Ihr habt gesagt, damit sich Handwerk wieder für Inhaber lohnt und das ausgeführt mit, wir unterstützen Handwerksbetriebe dabei, sich erfolgreich am Markt zu positionieren, neue Kunden und passende Mitarbeiter zu gewinnen. Damit tragen wir dazu bei, dass sich Handwerksbetriebe langfristig am Markt behaupten und erfolgreich wirtschaften können. Spannend. Weil Mitarbeiter zu gewinnen ist ja sowieso in der heutigen Zeit ein ganz großes Thema. Jetzt geht ihr aber hin und sagt nicht nur Mitarbeiter gewinnen, sondern passende Mitarbeiter gewinnen. Also die Messlatte nochmal übergelegt oder was ist der Anspruch?
Ja, der Anspruch ist für den Inhaber. Lohnen heißt für uns, es gibt halt zwei Dinge, die für Inhaber im Regelfall gerade wichtig sind, was im Regelfall auch im Handwerk zu wenig da ist. Eines Zeit, also gerade Zeit für die Familie, Zeit für private Themen oder einfach auch mal einen Alltag zu haben, der nicht von Feuerlöschen geprägt ist, sondern wo man wirklich sich mal hinsetzen kann und seine Sachen arbeiten kann, um am Ende des Tages das Gefühl zu haben, ich habe was geschafft und ich habe nicht nur Löcher gestopft gerade. Ne? Und das zweite Thema ist auch ganz klar Geld. Also wenn man da guckt, wenn Handwerksbetriebe sehen, 60 Mitarbeiter, dann ist da ein Gewinn am Ende des Jahres von vielleicht 50.000 Euro. Das kann nicht sein.
Ja. Ist das Standard?
Also 4% ist Standard. 3,8% Nettorendite, Nettoumsatzrendite. Ob das jetzt die aktuellen Zahlen dieses Jahr sind, aber ich glaube letztes Jahr
war es ein Mittelwert. Es gibt ja immer die positiven Ausreißer, die negativen Ausreißer.
Aber das heißt auch, es gibt Leute, die sind bei
0%. Ein bisschen provokativ.
Sorry. Also jeder Handwerker plant ja mit, oder fast jeder, nicht jeder, aber fast jeder plant ja so mit seinen 10%. Das ist ja auch ganz normal so kommuniziert auf allen möglichen Medien, Plattformen, wo man sich das so angucken kann. Da haben wir die 10% hochgehalten, was ja erstmal nicht schlecht klingt. Nur meistens sind es halt nach Fehlern, nach Sachen, die noch passieren, die man nicht einplant. Und nach Investitionen, die auch zufällig jedes Jahr wiederkommen. Also
ist ja, das ist wie mit Weihnachten, das kommt auch immer wieder plötzlich.
Dieses Jahr war Weihnachten, also, ja, nächstes Jahr wird es nicht sein. Das ist ja mit Investitionen das Gleiche. Dieses Jahr haben wir wirklich investiert, dann nächstes Jahr, da ist dann mehr Gewinn da. Nächstes Jahr wieder investiert. Also am Ende sind wir dann bei unter 5%. Und das, finde ich, kann eigentlich nicht sein für die Verantwortung, die getragen wird, was da gemacht wird an Arbeit. Und auch dafür, dass der Handwerker sich im Regelfall jetzt nicht überdimensional krass selbst bezahlt.
Kommen Betriebe zu euch und sagen, ihr müsst echt mal gucken, hier meine Rendite, die passt vorne und hinten nicht? Oder
Rendite
das,
nicht,
die sehen, sagen, sehen das überhaupt?
Also, wenn, dann sagen sie Gewinn, also Rendite
ist das. Ja. Ja, also was halt häufig ist, ist, dass die Betriebe auf uns zukommen und sagen, hey, ich brauche mehr Aufträge, ich will noch mehr Aufträge schreiben, damit ich noch mehr Umsatz machen kann. Aber eigentlich muss man das mal umdrehen und der Betrieb oder der Inhaber muss sich erstmal bewusst machen, was habe ich eigentlich an Jahresergebnis? Ja, also wie ist eigentlich meine Rendite? Wie ist eigentlich mein Gewinn? Und dann auch mal bewusst machen, okay, woran liegt es denn eigentlich, dass ich so wenig mache? Muss ich eigentlich wirklich mehr Aufträge gewinnen? Oder muss ich vielleicht die richtigen Aufträge gewinnen? Ne? Und diese Fragestellung, da setzen viele gar nicht erst an, dass sie einfach versuchen, mehr vorne reinzuschaufeln, was am Ende nur dazu führt, dass ich vielleicht viel mehr Stress bekomme, ich habe dann auch mehr Aufträge, aber vielleicht habe ich einen solchen Auftrag, ganz diverse Sachen, weil ich die Kunden glücklich machen will. Vielleicht kommt der eine noch über Empfehlungen.
Viel hilft viel.
Viel hilft viel, ganz nach dem Motto.
Und ich kann ja auch den Kunden nicht ablehnen. Also der könnte ja nochmal später was Kurses bei mir kaufen. Ich muss das ja für den
noch
machen.
Genau, und deswegen ist immer noch mehr Kunden und noch mehr Aufträge ist gar nicht der richtige Ansatz, sondern eigentlich muss ich mir mal bewusst machen, mache ich eigentlich den Gewinn, den ich mache? Lohnt sich das für mich eigentlich? Weil ich bin ja auch der Überzeugung, und das ist meiner Meinung nach völlig logisch, der Inhaber muss Lust haben auf diesen Betrieb, nur dann wird er ihn langfristig weiterführen, wenn das ein totaler Stress ist und wenn sich das für ihn weder aus der Erfüllung heraus, sag ich mal, nicht lohnt, also wenn er keinen Bock darauf hat, mal ganz klar gesagt, weil es einfach zu stressig ist, oder wenn sich das auch finanziell nicht lohnt. Idealerweise kommen beide Dinge zusammen, weil der Inhaber, der geht ein Risiko ein, der opfert teilweise seine Freizeit, sein ganzes, ja, teilweise seine Zeit mit der Familie für den Betrieb auf, und dann darf es sich auch lohnen. Und da muss es sich lohnen. Und davon sind wir halt überzeugt, und da helfen wir den Betrieben bei.
Die Frage, die ich ja gerade hatte, nach dem kommen die und fragen nach Rendite.
Ja.
Du sagtest, die fragen, wir wollen mehr Aufträge, wir wollen mehr Umsatz. Das ist eigentlich der versteckte Wunsch, dass unten mehr
rauskommt. Exakt.
Ist es wirklich auch so ein Ding, ich will mehr.
Also es sind mehrere Themen. Ich würde einmal sagen, es ist das Thema Auslastung, ja, dass ich sozusagen ausgelastet bin. Weil häufig
gibt es echt Betriebe, die noch
Kapazitäten? Betriebe, die von Anfang an spezialisiert sind, die von Anfang an sagen, jetzt klassisches Beispiel PV-Branche, hat mega geboomt die letzten Jahre. Da gibt es Betriebe, die sind seit 2 Jahren am Markt. Jetzt dieses Jahr ist es etwas schwieriger. Die haben natürlich Lücken. Also nicht nur Lücken, die haben ganze Fußballfelder, die man teilweise füllen könnte. Okay. Je nachdem, wie lange die am Markt sind. Aber hier muss man auch sagen, selbst wenn die nur zu 70% ausgelastet sind, machen die mehr Gewinn als die 100% Betriebe, weil die halt nur ein was machen, was sie dann halt auch lukrativ machen.
Okay, das heißt, das ist dann, dass man sehr individuell und speziell schauen muss, wie die Situation ist, weil es ist, ich sag mal, was man immer so wahrnimmt oder was man so gesagt bekommt, so du willst irgendwie was repariert haben oder so, dann ruf besser heute an, damit es nächstes Jahr funktioniert.
Ja. Weil eine Reparatur auch nicht wirklich lukrativ ist, muss man auch sagen, also im Regelfall. Man kann seinen Stundensatz noch drauf abrechnen, wenn man jetzt die Materialkosten, also viele berechnen meinen Stundensatz ja geringer, als eigentlich sein müsste, weil sie Materialkosten davor irgendwie mit reinmauscheln bei größeren Aufträgen, nur das können sie halt bei Reparaturen nicht machen. Und teilweise gibt es Handwerker, die zahlen bei Reparaturen drauf. Weil dann haben die, keine Ahnung, kalkulatorischer Stundensatz von 85 Euro. Der sagt, über 65 kriege ich eh nicht durch in der Region, aber ich bin ausgelastet.
Das ist aber auch so ein Glaubenssatz, oder?
Was heißt so ein Glaubenssatz? Also, ist Glaubenssatz bei Handwerkern definitiv, ja. Es ist Fakt, dass es ganz, ganz viele wirklich denken. Also, das ist nicht ein Glaubenssatz von mir, oder meinst du von mir?
Nein,
Glaubenssatz.
Ich habe dich zwar jetzt angesprochen, aber ich meine bei den Betrieben.
Es ist auch ein Glaubenssatz von mir, aber die
dass man mehr als 65 nicht durchkriegt.
Das ist ein Beispiel jetzt.
Ja.
Ne? Dass er sagt, ey, nee, die anderen haben auch alle 65, oder die anderen, ich kenne ja, also, typisches Beispiel, Handwerker ist ausgelastet. Ich sage, ich immer, hör doch die Preise ein bisschen. Ne? Dann hast du mehr raus, kannst deine Leute mehr bezahlen, hast ein bisschen mehr Potenzial für Fehler, ist doch für dich gut. Ja, ich bin ja schon der teuerste in der Region. Ja, du bist trotzdem ausgelastet. Und das ist halt der Punkt.
Das, ja.
Und dann, womit bin ich ausgelastet? Das ist die nächste Frage.
Ob man
Ich kann auf diverse Plattformen gehen, wo ich mir Aufträge ziehen kann, da gibt es ja verschiedene. Und auf diesen Plattformen kriege ich dann im Regelfall nicht die lukrativsten Aufträge. Also Auslastung ist nicht gleich Gewinn. Der Handwerker sollte wirklich mal gucken, was hat er letztes, vorletztes, vorletztes Jahr als Gewinn gemacht. Und dann mal daran bewerten, ist die Auslastung, die ich hier hatte, wirklich wertschöpfend im Sinne von Geld gewesen.
Und das ist das, was ihr meint, wenn ihr über eure Vision sprecht, dass es sich lohnen
muss.
Und auch monetär.
Exakt.
Ja. Und ich finde, ihr habt gerade, oder du hast gerade noch einen spannenden Aspekt mit reingebracht, das Thema Zeit. Wir haben in anderen Folgen ja auch schon sehr intensiv darüber gesprochen, was denn eigentlich das Thema selber Führung, Selbstführung, Unternehmensführung und so weiter betrifft. Dass, wenn ich so viel investiere, muss ich es sich zum einen monetär widerspiegeln, muss sich lohnen. Auf der anderen Seite, sagt ihr denn den Leuten auch, ihr müsst vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und weniger Zeit da reinstecken, weil das, selbst wenn sich das finanziell lohnt,
das
ist ja nicht gesund auf
Dauer. Genau, also ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte beim Thema Zeit. Also erstmal muss man sich als Unternehmer oder Geschäftsführer erstmal bewusst werden, worin investiere ich eigentlich meine Zeit. Da fängt es meistens schon an, wo wir ansetzen und sagen, hey, schreib doch mal über 2 Wochen hinweg auf, was du sozusagen an Tätigkeiten machst, ja. Und dann werden ganz, ganz viele Dinge dem Inhaber auch bewusst, wo er sagt, ja, das müsste ich eigentlich nicht machen. Das müsste ich nicht machen und das müsste ich nicht machen.
Kann das denn jemand, der, ich sag mal, mit 3 Leuten unterwegs ist, der muss doch komplett voll produktiv mitarbeiten.
Wir können mal ein Beispiel machen. Also die Aufgabe heißt bei uns 30-Minuten-Aufgabe. Ich stelle jetzt den Timer auf 30 Minuten. Immer wenn der klingelt, schreibst du auf, was mache ich jetzt gerade. Damit kriegst du einen ganz guten Querschnitt. Das schreibst du dir dann 16 Mal am Tag auf, je nachdem, oder 20 Mal, wie viel du dort arbeitest. Das machst du über 1 bis 2 Wochen.
Dann also jeden Tag stelle ich den Timer?
Ja. Auch
nachts?
Nein, nicht. In der Arbeitszeit.
Es geht also Leute, wichtige Einschränkung.
Genau. Und dann geht immer wieder
so. Es wird schlimmer.
Und jetzt kategorisierst du das einfach mal in 3 Kategorien. Da kommen wir nicht gleich zu den 3 Personenbeispielen. Du hast die Unternehmerkategorie, du hast die Fachkraftkategorie und das ist die Helferkategorie. Helfer bedeutet eine Aufgabe, die theoretisch jeder machen kann, der die Informationen hat und den ich 1 bis 2 Tage schule.
Nochmal für mich zum Verständnis. Ja. Ich mache einen Timer alle 30 Minuten und schreibe erstmal nur die Tätigkeit auf,
was ich
mache.
Was habe ich gerade gemacht?
Ich jetzt gerade
in dem Moment, wo es klingelt.
Ich schreibe E-Mails.
Nicht, was ich davor gemacht habe, die halbe Stunde, was ich jetzt mache, wenn die klingelt.
Das mache ich 2 Wochen.
Ja.
Dann nehme ich mir eine Liste. Einen Stapel Papier,
genau.
In der Hoffnung, dass ich meine Handschrift auch lesen kann.
Ja.
Und dann fange ich an, diese Kategorien dahinter zu schreiben.
Ja.
Okay. Ist das eine Unternehmeraufgabe, ist das eine Fachkraftaufgabe oder ist das eine
Helferaufgabe? Wenn du mal kurz abgekürzt, also Helferaufgabe ist für uns eine Aufgabe, einfaches Beispiel, Telefonanrufe annehmen. Wenn ich ein Skript habe und die Kundendatenbank, kann ich die Kundenfragen beantworten und kann bis zu einem gewissen Grad Telefonanrufe annehmen. Das muss jetzt keine Fachkraft sein. Fachkraft, klassische Handwerkeraufgaben, wo ich sage, okay, ich muss, keine Ahnung, jetzt irgendwie, na gut, selbst Kabel verlegen ist eigentlich keine Fachkraftaufgabe, weil das kann ich einem Helfer auch recht schnell beibringen. Anschlüsse machen, zum Beispiel. Da muss ich Elektriker sein, sonst ist das rechtlich auch schon grenzwertig. Und die dritte Unternehmeraufgabe, Aufgaben, die einen Hebel haben. Hebel heißt, wenn ich 10-mal größer wäre, wäre diese Aufgabe 10-mal wertvoller. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Verkaufsgespräch mit dem Kunden führen. Fast jeder unserer Partner macht am Anfang eine U-Tran, Unternehmeraufgabe. Ist es aber nicht. Wenn ich 10-mal größer bin, ist es immer noch ein Gespräch. Weil ich immer noch dieses eine Gespräch führe. Ein Skript zu machen, wie ein Mitarbeiter dieses Gespräch effektiv führen kann. 10-mal größer, habe ich 10-mal mehr Mitarbeiter in dem Bereich, 10-mal mehr Kunden, 10-mal effektiver.
Ach okay, das ist jetzt über die Quantität im Prinzip.
Wenn ich halt 10-mal größer bin, hat die Aufgabe dann 10-mal mehr Hebel. Dieser eine Kunde ist dann immer noch ein Kunde.
Okay, es geht um den Hebel. Ich bin manchmal nicht so schnell, deswegen ist...
Ja, also
ich
bin nicht so schnell, das wird mir auch nie gesagt.
Ich muss das, okay. Ich habe es dann noch nie gemacht, ne?
Ja,
aber ich finde es total spannend.
Ja, also die Idee ist dann, dass du sagst, ich habe Helferaufgaben. Wir haben auch sonst so einen Quadrant, das würde jetzt zu weit gehen, aber ich habe Helferaufgaben und diese Helferaufgaben sind teilweise auch wirklich nicht wichtig. Ich mache mal ein Beispiel. Das Paket von der Paketstelle abholen. Und jetzt haben wir wirklich, das habe ich meinem Partner vor kurzem durchgesetzt bekommen, auch bei anderen schon davor, aber bei ihm jetzt vor kurzem, weil er mir das Feedback gegeben hat. Er hat sich eine 538-Euro-Kraft geholt, die ihm 2 Stunden am Tag seine Helferaufgaben abgenommen hat, was ihn 3 bis 4 Stunden entlastet hat, weil die immer wieder dazwischen gekommen sind. Das war Paket abholen, das war Karre waschen, das war auch teilweise Anrufe annehmen, das war teilweise auch Bewerber grundsätzlich mal abtelefonieren, Gespräche vereinbaren, alle Sachen, die er selber gemacht hat. Das kannst du jedem Menschen geben, theoretisch, der, ich sag mal, lesen und schreiben kann erstmal, als Grundbedingung. Und das spart ihm halt 2-3 Stunden am Tag für 538 Euro. Ich glaube, den Deal würde fast jeder Handwerker gerade eingehen in der Situation. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
Unterstützung zu
bekommen. Natürlich, um Dinge, die erstmal nicht im Sinne deines Stundenlohns wertschöpfen sind, einfach nicht
aber
mehr
gemacht
zu machen.
Werden.
Aber gemacht werden müssen. Paket, aber mein bestes Beispiel. Du stehst eine Viertelstunde im Paketshop, weil du gerade zu der Zeit kommst, wo alle kommen. Da kannst du jemanden mit Vollmacht hinschicken. Da steht die Viertelstunde, aber es ist nicht deine Viertelstunde.
Ja, und das, ist sehr, und das muss ich sehr, sehr mal wichtig und sehr wertvoll, dass man das dann auch wirklich mit Unterstützung im Prinzip sich Hilfe
richtig,
holen kann eigentlich. Ne?
Und um da auf deine
Hamsterrad da auch
genau, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, du hast eben gefragt, kann das denn jemand, der jetzt nur mit 2-3 Leuten vielleicht unterwegs ist und er selber vielleicht auch noch, der kann diese Aufgabe auf jeden Fall natürlich machen. Aber der kann jetzt natürlich nicht von heute auf morgen alle seine Aufgaben, die er selber als Unternehmer sozusagen nicht machen wollen würde, kann er nicht abgeben. Aber wir sind auch der festen Überzeugung, dass man sich auch einfach mal bewusst werden muss, welche Aufgaben das sind und welche will ich auch in Zukunft eigentlich machen. Weil ich dann als Unternehmer auch ein Gefühl dafür kriege, wie will ich eigentlich in Zukunft leben? Will ich die nächsten 5 oder 10 Jahre so weitermachen? Ideal wäre es vielleicht, wenn jemand diese Helferaufgaben übernimmt. Ideal wäre es auch, wenn ich nicht mehr als Unternehmer, als Geschäftsführer diese Fachkrafttätigkeiten mache, sondern damit ich sozusagen mich um das Unternehmen kümmern kann, es voranentwickeln kann. Dann gibt es aber auch Punkte und Aspekte, wo ich sage, ich liebe es aber, Beratungen zu machen. Ich liebe es, Aufmaß beim Kunden zu machen. Ich liebe es, die Projekte zu planen. Das musst du ja nicht abgeben.
Nur weil das darf man auch nicht wegmachen, weil das ist oft so.
Und
jeder hat so eine Sache, wo man genau weiß, das ist falsch, dass ich die eigentlich tue.
Das ist auch in Ordnung, finde ich. Solange man sich dessen bewusst ist, dass es so ist. Weil dann kann ich nämlich das Unternehmen und mich als Unternehmer so strukturieren, dass mir die Sachen abgenommen werden, die vielleicht wichtig sind, ich aber ultra ungerne mache. Jetzt mal angenommen, ich mag es nicht jetzt zu verkaufen. Ich weiß aber, dass es total wichtig ist für die Firma. Also muss ich es abgeben. Es muss gemacht werden, ich muss es abgeben. Ich liebe es aber vielleicht, jetzt die Projekte zu planen. Dann organisiere ich mir die Firma so, dass jemand den Vertrieb macht und so weiter. Und ich aber noch sozusagen kreativ vielleicht in dem Planerischen tätig sein kann. Diese Gedanken Und diese Entwicklung in die Richtung, das Unternehmen so zu entwickeln, kann ich aber nur machen, wenn ich mir wirklich mal die Frage stelle, will ich diese Aufgabe eigentlich in Zukunft noch machen? Wie wäre es denn ideal? Wer könnte es denn machen? Und das entsteht nur, wenn ich mir das bewusst mache, was ich eigentlich gerade mache und ob das so sein soll in Zukunft.
Ist das so ein Gamechanger für die Betriebe, die ihr beratet?
Für die, die es machen, ist es krass. Also auch da wieder.
Kriegen ja. direkt so einen positiven Attraktivitätsschub, ja. wo die sich selber...
für sich selber halt.
Für sich selber, ja genau.
Weil also, sie selber sagen, ey, das ist so krass, ich habe mir das jetzt wirklich mal gegönnt. Die sagen wirklich gegönnt, diese 538 Euro Kraft einzustellen. Und es sind so viele Dinge, wo also,
ich meinte jetzt gar nicht das Delegieren, sondern ich meinte eigentlich eher die Klarheit darüber, was ich eigentlich zu welchen Anteilen tue, um daraus dann abzuleiten, dass man vielleicht ja. Sachen delegiert, ja. umbaut, Strukturen, Prozesse ja. ändert, hat das direkt so einen positiven ja. Impact, dass man ja. direkt merkt, so, weil ich sag mal so, Attraktivität kommt meiner Meinung nach von innen raus, ja, ja und man muss, hatten wir gerade auch schon gesprochen, ja. man muss selber die Sachen toll finden, damit ich das auch ausstrahle und nach außen geben kann. Oft ist es ja, glaube ich, so, dass es schwerfällt, wenn man in diesem Hamsterrad gefangen ist, diesen Stress hat. Ich muss zum Paketshop, ich muss aber eigentlich das Auto waschen. Eigentlich ja. warten schon wieder 7 verschiedene Anrufe. Ich muss noch einen Termin mit dem Bewerber vereinbaren. Ja. Ach Mist, eine Woche zu spät, ja. jetzt ist der bei einem anderen. Ja. Da ist man ja ständig unter Strom. Und ich könnte mir einfach vorstellen, jetzt so während ich euch zuhöre, dass in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst werde, so ein Aha-Moment habe ja. und denke, krass, wenn ich die ja. Sachen irgendwie anders ja. Ja. aufbaue, anders ja. strukturiere, delegiere, vielleicht sogar lasse, könnte ja. auch sein, dass es ja. Sachen gibt, die man vielleicht einfach weglässt, dass man in dem Moment eigentlich so eine Art Erleichterung spürt und ja. so einen Ruck ja. macht.
Definitiv.
Vielleicht gebe ich dem auch so viel Bedeutung.
Aber ja, du siehst halt auf einmal wirklich, also wenn man das, man kann das ja auch mit
Zeit verbringen.
Kann das auch wirklich mal mit farbigen ja. Markern sozusagen machen. Rot, Gelb, Blau oder wie auch immer oder Rot, Gelb, Grün. Und dann siehst du mal vor dir, boah, krass, ich mache so viele rote Aufgaben so, obwohl ich eigentlich eher nur grüne Sachen machen sollte. Und dann siehst du das mal vor dir wirklich schwarz auf weiß, weil sonst, wer kann mir jetzt aufsagen, was er die letzten 2 Wochen in 30-Minuten-Takt gemacht hat? Kann mir kein Mensch sagen, könnte ich auch nicht. Aber wenn du das mal wirklich vor dir siehst und das mal wirklich machst, und ich finde, das ist auch der, also wichtig ist auch, das muss man auch mal regelmäßig machen. Also das hilft nicht, das einmal zu machen okay. und dann ist für immer getan, sondern das ist auch sehr gut, das mal vielleicht jedes halbe Jahr zu machen und mal zu gucken, gibt es jetzt eigentlich einen Fortschritt oder habe ich eigentlich was geändert im Vergleich zu der letzten Übung? Weil manchmal rutscht man dann auch wieder ab, dass man dann ja, wieder Aufgaben wieder an sich nimmt.
Der Mensch ist ja gar kein Gewohnheitstier, das ist ja völlig ausgeschlossen.
Genau,
was passiert. Ja,
genau, deswegen.
Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit sowas? Habt ihr das schon mal gemacht? Oder habt ihr vielleicht sogar vor, das zu machen? Wäre total spannend, wenn ihr uns daran teilhaben lasst. Schreibt es gerne in die Kommentare oder empfehlt es auch weiter. Und uns würde wirklich interessieren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ob es vielleicht wirklich so ein krasser Gamechanger ist, wie ich dem jetzt gerade ja. versuche oder glaube, dass er das ja. ist. Nochmal ganz kurz zu den passenden Mitarbeitern. Ihr sagt passende Mitarbeiter. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen die Inhaberbrille ja. eingenommen, haben darüber gesprochen, wie welche Aufgaben man vielleicht anders ableitet, umbaut, wie auch immer. Warum habe ich keine passenden Mitarbeiter? Oder warum finde ich keine ja. passenden Mitarbeiter? Was sind die Gründe dafür?
Also bei passenden Mitarbeitern heißt ja in dem Moment passend für die Aufgabe, die ich ihm zuweise. Und das hat 2 Kriterien. Das hat einmal die Qualifikation des Mitarbeiters und einmal die Qualifikation der Aufgabe, die ich ihm stelle. Und wenn ich es schaffe, dass meine Aufgaben, weil zu der Qualifikation des Handwerkers kommt ja oftmals noch dazu, ich muss alles auf dem Schirm haben, ich muss wissen, wo die ganzen Sachen sind, ich muss wissen, wo die anderen Kollegen sind, falls irgendwas ist. Alles Dinge, die der Handwerker eigentlich, wenn die Struktur gut ist, nicht bräuchte. Das heißt, ich kann mit einer guten Struktur es schaffen, dass die Sachen, die der Mitarbeiter von sich aus mitbringen muss, weniger werden. Dass ich kann mit einfachen Leuten bessere Arbeit machen. Ich kann es schaffen, dass der Mitarbeiter wirklich an der Grenze von dem arbeitet, was er leisten kann und auch wirklich diesen Ertrag auch bringen kann, aber auch wirklich für sich auch das rausholen kann. Es gibt da Studien zu, ich glaube, die aktuelle Zahl, so 80% Auslastung mental ist für den Mitarbeiter am angenehmsten. Also wenn er so dauerhaft...
Nicht eine Überforderung im Prinzip.
Richtig, läuft. Nicht bei 100%, wo er dauerhaft komplett gefordert ist, nicht bei 50, wo er unterfordert ist, 80% ist so das Ideale. Und wir versuchen Unternehmen...
Das ist schwer zu messen. Ne?
Also ist schwer zu messen, aber du weißt ja, was kann er.
Wie bist du denn
es jetzt? Es ist schwer zu messen. Ja. Aber es macht für mich erstmal absolut Sinn, auch wenn man sich selber beobachtet, ich will jetzt nicht dauerhaft auf Vollfeuer fahren, da gehe ich auch ein, aber ich will auch nicht dauerhaft unterfordert sein. Meine einfache Aufgabe, meine schwierige, nur das Ziel ist ja den Mitarbeitern nach Möglichkeit, also ich will ja nicht, ich mache mal das einfache Beispiel jetzt, der Meister, der im Büro sitzt, der wird 100% Meisterzeit bezahlt, macht aber 20% Meisteraufgaben. Jetzt ist die Lösung von dem Handwerker, der braucht einen zweiten Meister im Büro. Nee, der braucht erstmal 4 Fachkräfte, dann macht der Meister 100% Meisteraufgaben, die Fachkräfte machen die 80% andere Aufgaben und dann habe ich da einen ganz anderen Stundenlohn dahinter, den ich verkalkuliere. Ich kann allen mehr bezahlen. das könnte man jetzt aufmalen, aber ich kann allen dann bis zu 3, 4, 5 Euro Stunde und mehr bezahlen in einer ganz einfachen Rechnung schon. Und das macht mich natürlich attraktiver, das ist für die Mitarbeiter cooler. Und die passenden Mitarbeiter ist einfach, dass ich mein System so einfach mache, dass ich auch wieder mehr Auswahl habe.
Ich war bei passenden Mitarbeitern noch auf einem ganz anderen Trip.
Ja, also ich glaube, man muss sich erstmal eine Sache ganz bewusst machen. Und zwar, dass wir am Arbeitsmarkt einen ganz krassen Wechsel hatten. Früher gab es wenige Jobs und die Leute haben in Anführungsstrichen Schlange gestanden, um bei einem Betrieb zu arbeiten. Ja, kann man ein bisschen damit vergleichen. Früher gab es auch Lebensmittelknappheit, ja, gab wenige Stücken Butter und die Leute haben angestanden, etwas abzubekommen von diesen Stücken Butter. Ja, heutzutage stehst du im Supermarkt und es gibt zigtausende, also übertrieben gesagt, gibt es etliche Marken, die du da auswählen kannst. Und genauso andersrum haben wir sozusagen den Wandel im Bewerber- und im Arbeitgebermarkt. Ja, heutzutage gibt es einfach sehr, sehr viele offene Stellen und sehr viel Bedarf an Mitarbeitern. Und die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Ja, so wie ich mir aussuchen kann, welches Stück Butter ich jetzt kaufe, kann ich mir theoretisch aussuchen, bei welchem Arbeitgeber ich arbeite. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich genauso das Produkt attraktiv machen muss, wie ich es machen muss, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe. Also ich muss den Job und den Arbeitgeber
attraktiv
machen. Ich muss den Arbeitgeber attraktiv machen. Also das heißt, ich muss richtige Methoden der Werbung oder der Kommunikation auch einsetzen, um Leute anzuziehen.
Ich muss meine Dienstleistungen nach außen bewerben, sondern ich muss bewerben, dass ich ein guter Arbeitgeber bin.
Darauf will ich hinaus.
Ist ja dann die Quizfrage, bin ich ein guter Arbeitgeber?
Exakt. Und da, klar, ich kann ein schlechtes Produkt, kann ich natürlich vermarkten, funktioniert nur nicht so gut. Ich muss erstmal gucken, habe ich überhaupt ein gutes Produkt? Wenn nein, muss ich mein Produkt erstmal gut machen.
Soll ja gute Marketing-Leute geben, die sogar schlechte Produkte
vermarkten. Das ist aber nicht so langfristig. Also meiner Meinung nach, klar,
nein, das war ein Spaß.
Ja, klar.
Marketing-Leute dürfen selber über Marketing-Leute
reden. Ja, können wir zu machen. Ja. Nee, also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass man verstehen muss, dass ich heutzutage für meinen Betrieb, also in der Mitarbeiterakquise und in der Mitarbeiterwerbung, genauso Werbung machen muss, wie ich sozusagen Werbung für Produkte mache. Ja? Und wenn man das erstmal versteht, dann muss man sich bewusst machen, okay, was habe ich denn zu bieten eigentlich? Was kann mein Arbeitgeberprodukt eigentlich? Ist das ein gutes Arbeitgeberprodukt?
Hier vielleicht aber auch an der Stelle, gut oder schlecht gibt es da nicht wirklich. Es gibt halt Mitarbeiter, die passen zu meinem Betrieb und welche, die passen nicht zu meinem Betrieb. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, so 5 Motivationen, die ein Mitarbeiter haben kann, wo zu arbeiten. Das erste ist Geld. Das zweite ist Freiheit, also dass er halt möglichst flexibel das Ganze gestalten kann. Das dritte ist persönliche Weiterentwicklung in dem, was er tut. Das vierte ist, ich sage jetzt mal, Macht, also Aufstiegsposition. Und das fünfte ist, er findet das Unternehmen einfach cool. Das fünfte ist natürlich schwer von außen zu kommunizieren, weil alle sagen, mein Betrieb ist cool, also alle Inhaber zumindest sagen das.
Aber man kann jetzt von außen schon deutliche Unterschiede auch sehen.
Das kann man sehen.
Das ist ja auch so ein bisschen, was Marvin gerade sagte, dass habe ich überhaupt diesen Mehrwert oder habe ich überhaupt einen coolen...
Irgendwas kann ich im Regelfall verglichen mit anderen Betrieben immer.
Ja, also ich glaube, es ist total wichtig, sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen, was will ich denn überhaupt nach außen auch als Arbeitgeber zeigen? Ich glaube tatsächlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema schon einiges bewirkt, weil es vielen überhaupt nicht klar ist, ist jetzt eine Unterstellung, aber nicht klar ist, ey, ich muss, damit ich einen Beruf, der nicht von alleine mit Nachwuchskräften quasi zugeschüttet wird, nach außen attraktiv kommunizieren. Ich muss mich als Betrieb cool positionieren und in Erscheinung treten, damit die Leute bei mir anrufen.
Ein Gedanke dazu, man fragt sich ja, bin ich ein cooler Betrieb? Was kann ich eigentlich nach außen zeigen und was nicht? Und der Unterschied, der sich schon ergibt, ist einfach, dass du etwas nach außen kommunizierst, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Unterscheidungsmerkmal.
Noch.
Weil sehr, sehr viele Unternehmen kommunizieren einfach gar nicht nach außen, was das Thema Recruiting oder was das Thema Arbeitgeber angeht. Und dadurch kann ich schon sozusagen mit sehr, sehr einfachen Mitteln, mit sehr wenig Aufwand, indem ich einfach kommuniziere, was ich schon habe, was es bei mir gibt, kann ich schon sehr, sehr einfach sozusagen in der Region einen Unterschied machen noch, weil ich einfach aktiv nach außen kommuniziere, was einfach viele nicht machen. Und allein dadurch habe ich schon einen Vorteil.
Aber ein Punkt dazu noch. Es geht nicht darum, den Betrieb auf Zwang oder auf Krampf attraktiv zu machen. Er hat Punkte, die er mitbringt, er hat Punkte, die er nicht mitbringt. Ehrliche Kommunikation finde ich ganz wichtig, weil sonst kommt der Mitarbeiter vielleicht, aber geht auch wieder. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele versuchen sich dann aus den Rippen zu schneiden, was sie eigentlich nicht sind.
Darf nicht sein.
Und das ist halt schlecht.
Das ist so wie mit dem, wenn du dein Produkt bewirbst. Das muss ehrlich sein, das muss authentisch sein. Und das ist, wenn du hast ein gutes Produkt und dann kannst du das Produkt auch gut bewerben. Und so finde ich, muss es auch mit der Arbeitgeber Positionierung und Darstellung sein. Es darf nicht aufgesetzt sein, es muss zum Betrieb, zum Inhaber passen. Ja. Und es muss auch einfach authentisch und erlebbar sein, dass es sich nicht falsch und fake anfühlt.
Ja. Ja.
Also das braucht, glaube ich, keiner.
Und vielen ist auch gar nicht, also gerade vielen Handwerkern ist gar nicht bewusst, was für Dinge einfach nicht selbstverständlich sind. Pünktliche Gehaltszahlung.
Ja.
Es ist ein klassisches Thema, aber nicht bei jedem Handwerkstarif wird das Gehalt pünktlich gezahlt. Wenn ich das kommuniziere,
heißt
das
nicht. Liquiditätsengpässe oder
ich glaube auch teilweise wirklich, ja, teilweise Strukturprobleme eher. Ich glaube nicht, dass Liquidität das Hauptproblem ist. Das gibt es natürlich auch, jetzt sind auch einige pleite gegangen und so, aber das, also wenn es über längeren Zeitraum passiert und das Unternehmen weiterlebt, dann ist es einfach, dass der Inhaber vielleicht ein bisschen verpeilt ist.
Ja.
Aber wenn ich das kommuniziere und der denkt sich, ja, ist ja bei allen Betrieben so, dann ist das für ihn neue Information gerade.
Was wir zum Beispiel machen, wenn wir Veranstaltungen haben mit Partnerbetrieben, wir haben so eine Checkliste, wo man sozusagen ganz einfach anhaken kann, habt ihr sowas oder ist es
bei euch? Drei Seiten, also ist ein Riesending,
ja, ist das alles, was geht. Ist das bei euch gegeben, ja oder nein? Ja. Weil sehr, sehr viele Dinge haben Handwerksbetriebe schon, aber kommunizieren sie einfach nicht nach außen. Und da haben wir so eine einfache Übung, das ist so eine Checkliste, da kannst du anhaken, habe ich schon und kommuniziere ich schon nach außen. Und dann hast du hinterher so eine Art Abgleich und alle die Punkte, die ich habe, aber noch nicht kommuniziere, was bei den meisten, bei den meisten viele Punkte sind leider. Das ist natürlich alles super gutes Material, um das nach außen zu kommunizieren und darauf den Fokus zu legen.
Das heißt, das ist ja eigentlich, ist es genau dieses, sich darüber bewusst werden, was ich eigentlich schon als Mehrwert habe, was ich schon gut mache.
Ja.
Ich erlebe das ja auch sehr oft, ne, dass man eigentlich merkt, ey, das ist eine richtig gute Stimmung, es sind eigentlich alles total motivierte Leute, das ist eigentlich ein super Betrieb. Man kriegt aber gar nicht so richtig mit, dass das so ist. Ne?
Ja.
Und dann gibt es ein paar andere Beispiele, wenn man dann mal so in Social Media so durchrollt, wo man dann wirklich auch super viele Betriebe irgendwie mal sieht, die dann wirklich abgefahrene Sachen irgendwie machen und die auch für die Mitarbeiter viel machen, muss man auch sagen.
Ja. Ja, definitiv. Also das sind natürlich alles Sachen, die super in Social Media funktionieren, heißt aber nicht, dass es unbedingt in Social Media sein muss oder dass es unbedingt ein Video sein muss. Es reicht sogar manchmal schon, wenn man so banale Dinge, wie zum Beispiel pünktliche Gehaltszahlungen, auch mit in die Stellenausschreibungen schreibt. Ja, das sind schon Dinge, da denken andere Betriebe auch zum Beispiel nicht dran, solche Sachen zu erwähnen, die aber einen entscheidenden Unterschied machen können.
Absolut. Also ich bin auch absolut überzeugt, dass diese ganzen sozialen Plattformen, die es da gibt, nicht die Lösung für alle Fragen und für alle Kommunikationsaufgaben einer Marke sind.
Ja, auch, ist ein Werkzeug.
Auch wenn man jetzt sagt, also auch die Arbeitgebermarke eines Betriebs, man muss ja nicht immer über die großen Marken sprechen, sondern ich glaube, dass es da ganz viele Wege gibt, deswegen spricht man ja auch vom Marketingmix und nicht von dem einen Kanal, die dazu beitragen, dass sich auch so ein Image in der Region auf lokaler Ebene etabliert. Das kann auch sein, dass man, ich sag mal, die Brötchen beim Schulfest sponsort und einen Aufsteller hinstellt oder so. Also das ist, ich glaube, das ist auch manchmal vielleicht so eine zu starke Fokussierung auf einzelne Kanäle und zu wenig Breite, die man diese Werte, diese guten Dinge, die man tut, nach außen gibt. Du hast gerade gesagt, Stellenanzeige ist ein so ein Beispiel. Ja, kann ich aus einem privaten Umfeld sogar unterschreiben. Das auch gerade Einrichtungen jetzt, wenn man jetzt mal zum Beispiel bei Kita, Schule oder so schaut, okay, Schule ist ein blödes Beispiel, weil es staatlich ist,
aber
in Kitas oder auch Vereinen schaut, das ist oft so, dass die Aufmachung vielleicht nicht die beste ist. Weil viele Dinge, die sehr gut sind, da drin gar nicht
vorkommen. Ja, genau.
Und das ist mangelndes
Bewusstsein. Genau. Ja. Man hat sich das einfach nicht bewusst gemacht, was man eigentlich schon hat.
Wie gut man ist.
Genau.
Also, wie sagt man, nicht Understandment, sondern es ist eigentlich das Licht unter den Scheffel gestellt.
Ja, das kann man schon sagen, ja.
Ich wollte aber gerade, du hast mich gerade schon so angegriffen, dass ich gesagt habe, passen meinte ich was anderes. Du hast das jetzt ja sehr, ich sag mal, sehr rational auf der betriebswirtschaftlichen Ebene gesehen. Ist die Basis für alles. Ich glaube aber trotzdem, und das ist meine feste Überzeugung, der beste Mitarbeiter, der zur Aufgabe passt, ist nicht der Mitarbeiter, der die Aufgabe am allerbesten erfüllt und fachlich die allerbeste Qualifikation hat, sondern der fachlich sehr gut ist, aber auch perfekt ins Team passt.
Also du meinst bei passend, dass das Team halt auch nicht der Punkt nicht vernachlässigt werden sollte.
Genau, dass im Prinzip nicht nur die fachliche Anforderung für passend angesetzt wird, sondern klar, dass im Prinzip auch, der muss in meine Kultur passen, der muss in meine Unternehmenskultur passen. Klar. Und der muss vor allem ins Team passen, weil wenn du jemanden hast, der noch so gut ist, aber mit allen anderen, die einen fantastischen Job machen, überhaupt nicht klarkommt, ja, dann schreddert er dir den gesamten Laden.
Du kriegst im Regelfall auch eher das Fachliche nachgezogen als die Kultur. Genau. Die Kultur kriegst du im Regelfall nicht nachgezogen. Ja.
Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen auf den Punkt rumreiten, weil ich finde es total wichtig. Und ich habe das tatsächlich aus dem Passend sogar rausgelesen, weil ich persönlich den Punkt unfassbar wichtig finde.
Es spielt alles mit
rein, ja. Und ich denke, das ist nämlich auch eine Herausforderung, vor der viele Betriebe stehen, die nämlich sagen, ey, pass mal auf, ich krieg sowieso schon super wenig Bewerbungen auf meine offenen Stellen. Yeah. Ich habe hier drei Bewerber für 20 Stellen, bildlich. Ich kann mir den Luxus überhaupt nicht leisten, jetzt auch noch zu gucken, passt mir die Nase, redet er so, wie ich das hier in meiner Kultur haben will, kann er das kleine 1x1?
Ja, die Wahrheit ist halt, dass ich es mir nicht leisten kann, diese Person reinzulassen, wenn sie nicht passt.
Genau, so. Darauf wollte ich hinaus.
Genau. Die Frage ist ja, wie soll ich die passende Person finden, wenn ich nach außen gar nicht erlebbar bin? Also ich muss es ja möglichst transparent machen, wie ich als Arbeitgeber, wie ich ticke, weil sonst kann ich, also nur so kann ich auch die richtigen Leute anziehen.
Was sind eurer Meinung nach so die Top 3 Punkte, die ich nach außen sagen muss? Ein Thema war gerade mal kurz, pünktliche Gehaltszahlung.
Es wäre jetzt kein Top 3
Punkt. Kein Top 3 Thema, wäre jetzt auch mein Gefühl. Ja. Was wäre eurer Meinung nach so die Top Punkte, die man nach außen kehren muss, damit das klappt?
Ich würde es eher in Kategorien aufteilen. Also was halt in 3 bis 4 Punkten dargestellt werden sollte, ist, was man machen soll. Also was deine Aufgabe ist am Ende, was du bekommst bei uns und halt noch so ein Gefühl zu geben, wie sind wir drauf. Also diese 3 Aspekte.
Aber das sind jetzt keine Aspekte, die für eine Arbeitgebermarke eigentlich
ansprechen. Nee, das sind die 3 Punkte, die ich in eine Stellenanzeige packen würde.
Ach so, soweit. Ich war jetzt eher bei dem Punkt, dass man passende Mitarbeiter sowohl fachlich als auch menschlich findet und die Arbeitgebermarke sinnvoll positioniert ist.
Aber das ist ja total betriebsabhängig jetzt, was ich kann und was ich nicht kann. Also sind wir wieder bei dem Punkt, ich kann dir sagen, okay, besonders attraktiv ist das und das. Aber wenn der Betrieb es nicht mitbringt, bringt ihm das ja nichts, oder was?
Ja, also ich finde einfach, es sollte ein authentisches Bild widerspiegeln von dem Betrieb, was ich nach außen kommuniziere. Also
was man machen kann, um die rauszufinden, die Punkte, vielleicht hilft das, weil es ist wirklich betriebsabhängig gerade.
Völlig okay, also ich guck mich jetzt beide so an. Was willst du von mir?
Also die einigen mich so, was müssen wir die Ads schreiben?
Ich wollte jetzt wissen, was ich da reinschreibe.
Damit die Mitarbeiter kommen, Mensch, genau. Also was tatsächlich man machen kann, ist eigentlich mal die Mitarbeiter zu fragen, warum bist du gerne hier?
Warum bist du eigentlich hier bei uns?
Ja, gibt Geld.
Was noch?
Macht Spaß. Manchmal.
Okay, was macht dir denn Spaß?
Die Arbeit ist jetzt schwierig, mich in einen Handwerker
einzusetzen. Aber du merkst, also, wenn man das mal ein bisschen nachfragt, dann interessiert.
Das war jetzt die Retourkutsche für die Frage, reichlich.
Du hast beantwortet.
Ja. Es macht keinen Sinn, Handwerksfragen jetzt mit meinen Tätigkeiten zu beantworten.
Wahrscheinlich nicht, aber
bei Isotec hier, glaube ich, eine sehr herausragende und anders positionierte Arbeitskultur haben. Deswegen macht es keinen Sinn, das zu adaptieren. Deswegen kann ich die Frage nicht authentisch beantworten. Aber das, was ich raushöre, ist eigentlich, dass du durch eine Fragetechnik an den Kern gehen musst.
Ja.
Eigentlich so ein bisschen, wenn man jetzt so an Simon Sinek denkt Golden Circle, das Warum rausfinden und das dann eigentlich nach außen geben.
Und das ist das Authentischste. Was deine Mitarbeiter sagen, warum sie bei dir sind, ist das Authentischste. Authentisch ist das, was selbst du denkst als Inhaber.
Ja, definitiv. Und dann diese Dinge nehmen und auch nach außen kommunizieren und dann mit den Stellenanzeigen, die man hat, diese Dinge verpacken, weil dann habe ich die Chance, genau passende Matches zu finden.
Jetzt habe ich leider eine extrem schlechte Nachricht. Wir haben versprochen, dass wir in der Folge die beiden Punkte, die noch offen sind, behandeln. Wie ich gerade feststelle, ist uns das einigermaßen gelungen, nämlich zu 50%, weil wir nämlich den einen Punkt sehr intensiv behandelt haben. Würdet ihr vielleicht auch zur dritten Folge noch hier sitzen bleiben? Dann wird das eine Folge mit Überlänge.
Wir sind gerne auch wieder dabei.
Super. An der Stelle, ja, tut mir leid, dass ich die Zusage von der ersten Folge nicht ganz halten konnte. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid, wenn wir nämlich noch das Thema Gesellschaft ansprechen. Danke euch beiden. Ich stelle die Frage, wenn ihr ein Kompass fürs Handwerk seid, dann in der nächsten Folge nochmal. Vielen Dank, dass ihr bisher dabei wart. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Denkt dran, dass ihr uns abonniert, denn ansonsten werdet ihr wahrscheinlich die nächste Folge verpassen. Deswegen denkt dran, den Haken zu setzen. Euch ganz herzlichen Dank und bleibt einfach sitzen, denn wir machen ja jetzt weiter.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, du bist inspiriert und mit neuen Ideen bereichert. In den Shownotes findest du weitere Informationen und Links. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Kommentare. Bis zum nächsten Mal.